Guten Morgen. Ein kleines Büchlein, das ich letztes Jahr gelesen habe, das trägt den Titel Finding the Right Hills to Die On. Also auf Deutsch, die richtigen Hügel finden, auf denen es sich zu sterben lohnt. Und es geht in dem Buch darum, dass es heutzutage ja eine Fülle von Auseinandersetzungen gibt, die unsere Gesellschaft so spalten, auch Themen, die Gemeinden beschäftigen. Und man könnte sich ständig in irgendwelche Diskussionen über irgendetwas reinstürzen. Demokratie erlaubt uns, eine Meinung zu ganz vielem zu haben. Und auch in Kirchen gibt es immer mehr Themen, die kontrovers diskutiert werden. Und da ist ja die Frage, wo sollen wir eigentlich unsere Kräfte reinstecken? Wo lohnt es sich zu sagen, das ist etwas, da werde ich für kämpfen bis aufs Letzte? Und wo kann ich vielleicht auch getrost sagen, diese Auseinandersetzung, die werde ich nicht führen, die werde ich anderen überlassen? Wo ist es wichtig, vielleicht auch mal Widerstand auszuhalten? Und wo kann man sich vielleicht auch verzetteln in unguten Auseinandersetzungen? Und ein bisschen steht diese Frage auch im Hintergrund dieses Textes, den wir gerade gehört haben. Da geht es auch darum, dass diese Apostel eine Überzeugung hatten, für die sie bereit waren einzustehen bis aufs Letzte. Letzte Woche, da hatten wir diesen nicht ganz einfachen Predigttext, wo es um diese Auseinandersetzung der Gemeinde im Inneren ging. Diesmal kommt das Problem nicht aus dem Inneren, sondern diesmal kommt der Druck wieder von außen. Es gibt mehr Zulauf für die Gemeinde, es gibt mehr Anerkennung, aber dann auch Widerspruch von denen, die Angst haben. Die nehmen uns ja unseren Platz weg. Alle finden diese neue Gruppierung super und toll und die alten religiösen Machthaber, die fürchten so ein bisschen um ihre Position. Und davon haben wir hier gehört mit Verhaftungen und wundersamer Befreiung und Wiederverhaftung und dann diesem Bekenntnis, was so zentral in diesem Text drin stand, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und das ist ja ein Satz, der sagt sich so ganz leicht, aber was genau heißt es eigentlich und wann gilt das? Wann können wir diese Karte ziehen und können sagen, jetzt ist der Punkt gekommen, wo wir sagen müssen als Menschen mit einer Überzeugung und jetzt haben wir eine letzte und höchste Autorität, für die wir uns einsetzen. Also letztlich die Frage, auf welchem Hügel wollen wir uns einsetzen? Auf welchem Hügel sind wir auch bereit, unser Leben zu riskieren? Und ich glaube, das ist eine Frage für Kirchen und Gemeinden in so manchen Auseinandersetzungen. Aber ich glaube, das ist auch eine Frage für jeden von uns. Und selbst wenn du sagst, mit dieser ganzen Kirchengeschichte habe ich eigentlich gar nicht so viel zu tun, dann ist ja die Frage für dich, was ist dir in deinem Leben ganz wichtig? Was ist dir in deinem Leben so wichtig, dass du sagst, davon werde ich nicht abrücken? Und da bin ich bereit, auch zu riskieren, dass alle mich auslachen. Da bin ich bereit, zu riskieren, dass ich dafür Nachteile habe. Da bin ich bereit, dass es mich auch was kostet. Und wenn das so ist, dann ist ja die Frage, warum sind diese Sachen es eigentlich wert? Warum sind die Sachen, für die wir so kämpfen, es wert, dass wir uns dafür einsetzen? Wir gehen noch mal ein bisschen mehr in diesen Text und diese Thematik rein. Und der erste Gedanke dazu, nachdem wir diesen Text gehört haben, ist die Frage, warum ist es eigentlich wichtig, dass wir irgendwann mal Position beziehen? Also ganz grundsätzlich macht der Text ja schon mal deutlich, den wir gerade gehört haben, wenn ich an Gott glaube und wenn ich mit Jesus unterwegs bin, dann wird es passieren, dass nicht automatisch alle Beifall klatschen und alle sagen, super Sache, ganz toll, finden wir auch gut. Nein, das ist auch hier wieder die unangenehme Seite der Geschichte. Glaube und Schwierigkeiten gehören zusammen. Und ich kann das hier sagen und ich kann auch ganz ehrlich bekennen, ich wünsche mir das nicht. Wir müssen das auch nicht herbeireden. Ich selbst bin von Natur aus auch eher ängstlich. Ich selbst wünsche mir von Natur aus keine Konflikte. Hilft aber alles nichts. Ändert nichts daran, dass es trotzdem so kommen könnte, dass wir irgendwann mal an dem Punkt sind, wo es diese Auseinandersetzung gibt. Und wir leben hier noch in der westlichen Welt, wo das alles noch ganz angenehm ist, aber die meisten wissen auch, es gibt viele Gebiete, Länder, Ecken auf dieser Erde, wo das nicht so ist, wo es niemals möglich wäre, dass wir hier so öffentlich mit offenen Fenstern von außen einsichtig einen Gottesdienst feiern können, ohne dass irgendjemand kommt und uns mitnimmt und einsperrt oder auch Schlimmeres. Und das muss uns bewusst sein, nicht das, was wir hier erleben, ist der Normalfall. Weltweit gesehen ist es alles andere als der Normalfall. Die Jünger erleben das auch. Die werden eingesperrt, die werden verfolgt und dann eingesperrt. Die erleben hier an der Stelle auf wundersame Weise eine Befreiung. Leider ist auch das nicht immer der Normalfall. Leider gibt es eben bis heute viele Christen, die aus dem gleichen Grund im Gefängnis sitzen und nicht befreit werden. Wenn wir in die Apostelgeschichte reinschauen, sehen wir auch, dass auch diese Befreiung nicht immer der Normalfall war. Da haben auch Menschen das mit ihrem Leben bezahlt, auch damals schon. Also Glaube ist nicht automatisch immer cool. Das ist nicht automatisch anerkannt von allen und das ist auch nicht automatisch so, dass das immer so bleiben wird, wie das jetzt hier bei uns ist. Das muss uns bewusst sein. Aber unabhängig davon ist es ja so, dass wir als Gemeinden mittlerweile immerhin in einem Umfeld leben, das ziemlich bunt ist. Es ist also nicht mehr so, dass das, was wir glauben, automatisch jeder andere an deiner Arbeitsstelle, in deiner Nachbarschaft, in deiner Schulklasse, dass der das auch noch so sieht. Und das hat sich sicherlich im Laufe der letzten 50 Jahre ein bisschen geändert und auch je nachdem, wo man herkommt. Es ist noch keine feindselige Atmosphäre, aber eben auch keine, wo wir alle so automatisch in der gleichen Richtung unterwegs sind. Und das fordert uns ja heraus, auch das zu erklären, was wir glauben. Das fordert uns heraus, auch dazu zu stehen und zu sagen, dafür stehe ich ein. Das macht meinen Glauben aus. Es gibt einen Markt der Möglichkeiten mit unglaublich vielen Dingen, an die ich glauben kann oder worauf ich mein Leben bauen kann. Das ist ein Nachteil, aber das kann ja auch ein gewisser Vorteil sein, weil wir zumindest auf diesem Markt der Möglichkeiten auch eine Stimme sind, die sagen kann, ja, du glaubst das, aber wir glauben an diesen Gott und wir glauben an das, was er uns gesagt hat. Wir sind herausgefordert, das zu erklären und alle, die auch Nachfragen haben, die haben eben auch das Recht nachzufragen, weil woher sollen sie das wissen, wenn es ihnen keiner erklärt? Und wir sind an der Stelle herausgefordert, in diesem Umfeld transparent zu sein und zu sagen, ja, dafür stehen wir ein. Unsere Stellungnahme ist gefragt, weil nicht mehr automatisch jeder das so sieht, wie wir das sehen. Und das war das Erste. Dann können wir darüber nachdenken, wodurch sind wir denn dabei herausgefordert? In jeder Zeit gibt es ja bestimmte Sachen, die machen das irgendwie schwer. Damals waren das diese religiösen Führer. Die hatten Angst um ihre Machtposition. Die hatten Angst, bis jetzt haben wir hier bestimmt, was Sache ist. Die haben dabei auch ganz gut verdient. Die Sache mit diesem Tempel, das war recht lukrativ mit allem. Und jetzt hatten sie auf einmal Angst, das geht ihnen verloren. Und sie haben versucht, da einen Riegel vorzuschieben. Diese neue Bewegung, die muss mundtot gemacht werden. Heute ist es weniger die religiöse Obrigkeit. Heute ist es vielleicht eher eine gesellschaftliche Strömung, die sagt, es kann aber hier nicht einer kommen und kann sagen, er hat die Wahrheit gepachtet. Es kann ja jeder glauben, was er will, aber sag bitte nicht, dass du die eine Wahrheit hast, weil es gibt ja gar nicht eine Wahrheit. Vielleicht ist es auch ein Punkt, der für dich schwierig ist. Wie kann sich denn eine Kirche oder eine Glaubensrichtung, eine Religion hinstellen und sagen, wir kennen jemanden, der von sich sagt, er ist die Wahrheit. Die Jünger damals, die wussten, wofür sie stehen, trotz allem. Und die hatten etwas erlebt und von dieser Botschaft waren sie nicht abzubringen. Und als an der Stelle ihnen ein Maulkorb angelegt werden sollte, dann haben sie gesagt, bis hierhin und nicht weiter. Hier gibt es eine höhere Autorität. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und das bringt uns natürlich damit unter in ein Spannungsfeld, denn in der Bibel steht ja genauso auch, wir sollen die Regierung achten, wir sollen die Obrigkeit achten, wir sollen in einer Demokratie auch mitgestalten, wir sollen uns einsetzen. Was heißt das eigentlich? Sollen wir jetzt dann einen Staat, der Dinge beschließt, die nicht in unserem Sinn sind, ablehnen? Sollen wir sagen, wir gehorchen ja mehr Gott und deswegen können wir alles andere ablehnen? Sollen wir in den politischen Widerstand gehen, wo es nötig ist? Spannende Fragen, die Menschen auch zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedlich beantwortet haben. Ich glaube, es gibt auf diesem Weg zwei Gefahren. Das eine ist die Angst, dass wir Angst haben, in Konflikte reinzugehen, die Gefahr der Konfliktscheue. Ja? Heutzutage lässt sich ja eigentlich jeder so stehen, wie er ist. Du darfst deine Wahrheit haben, ich habe meine Wahrheit und wir reden uns dann nicht rein. Und wir versuchen dann auch möglichst diesen Konflikten aus dem Weg zu gehen. Wir finden einen Weg, wo wir mit dem Weg des geringsten Widerstandes irgendwie da durchkommen. Und es hat die Gefahr, dass am Ende eigentlich niemand mehr weiß, wofür stehen wir eigentlich. Dass am Ende vielleicht auch niemand mehr genau weiß, was genau glauben jetzt eigentlich diese Christen und was unterscheidet es nochmal von anderen. Es ist alles irgendwie so, ja, gleich und wo alles gleichgültig ist, wird man ja auch schnell gleichgültig. Das ist die eine Gefahr, Angst vor Konflikten. Aber es gibt auch noch die andere Seite, nämlich die Gefahr der Streitsucht. Und vor der sind Christen genauso wenig sicher wie vor der Konfliktscheue. Dass wir nämlich sagen, egal welches Thema es ist, wir müssen unsere Meinung dazu äußern. Wir müssen das bis aufs Letzte einbringen. Und wir leben in einer Welt, die sowieso nicht nach Gott fragt. Und es ist ja irgendwie alles böse. Also gehen wir auf Konfrontationskurs, wo es nur geht. Möglichst gegen alles. Und das kann in Rechthaberei münden. Das kann dazu führen, dass alle nur noch sagen, ja, diese Christen, das sind irgendwelche streitsüchtigen Streithammel, aber von guter Nachricht ist da auch nicht mehr so viel zu hören. Wie kann unser Weg aussehen? Dieser Text erinnert Christen erstmal daran, es gibt eine höchste Autorität und unsere höchste Loyalität gehört Gott. Es gibt ja ein Lied, das mittlerweile auch nicht mehr ganz so neu ist. Manchmal singen wir es auch noch, da heißt es in einer Strophe, lehrt eure Kinder das eine, dass über Gott keiner mehr steht, dass auch der Größte klein beigeben muss, wenn Gott kommt und alles vergeht. Und auch das ist leicht gesagt in dem Umfeld, wo wir hier leben, aber man kann sich vorstellen, was das bedeutet in einem Umfeld, wo irgendein Diktator einen Menschenkult inszeniert und sich verehren lässt. Da kann das schnell haarig werden. Aber letztlich ist das das, was die Apostel hier sagen. Am Ende gilt die höchste Loyalität Gott. Und dann geht es nicht darum zu sagen, weil wir eben in einem Umfeld leben und vielleicht auch in einem Staat leben, der auch Dinge beschließt, die nicht in unserem Sinn sind, müssen wir das alles ablehnen und wir müssen dagegen ankämpfen und wir müssen vielleicht politisch aktiv werden. Die Gemeinde damals hat auch nicht gegen das Römische Reich gekämpft mit militärischer Macht. Die hatten gar nicht die Möglichkeiten dazu. Die haben auch keine politische Kampagne gestartet zur Abschaffung des Kaiserkultes oder so. Aber an der Stelle, wo ihnen verboten wurde, ihren ureigensten Auftrag auszuführen, da war die Grenze überschritten. Da, wo es ihnen verboten war, von Jesus zu reden, da, wo es ihnen verboten war, diesen Glauben zu leben, da war die Grenze überschritten. Und ich glaube, das gilt bis heute. Da, wo wer auch immer uns in unserem Auftrag hindern möchte und wo er uns vielleicht auch dazu verpflichtet, falsche Dinge zu tun, wo es nicht nur ist, dass die allgemein erlaubt sind, sondern wo wir dazu verpflichtet sind, Dinge zu tun, die gegen Gottes Gebot sind, die nicht einfach Geschmacksfragen sind. Es gäbe ja auch Geschmacksfragen, da kann man wieder getrost sagen, den Kampf, den lasse ich mal schön links liegen. Aber bei diesen anderen Punkten, da erinnert uns dieser Vers, es gibt eine höhere Loyalität. Und ja, wir leben in einer Demokratie und das fordert uns auch dazu heraus, uns einzusetzen und unsere Dinge mit einzubringen. Aber das Ziel von Gemeinde ist eben nie ein politisches. Und da könnte man jetzt noch lange drüber diskutieren, wie das dann ist, wenn auch noch andere von Unheil betroffen sind und wie weit man sich da mit reinhängen muss. Das mussten Christen zu anderen Zeiten auch schon durchbuchstabieren. Das wird uns heute ein bisschen zu weit führen. Aber das, was die Apostel deutlich machen, es gibt eine höchste Loyalität und das sind nicht Menschen, sondern das ist Gott. Und wenn man diesen Text liest, dann kann man sich jetzt fragen, warum konnten die das eigentlich? Wie kann das sein, dass die sich so dahinstellen konnten und konnten diesen Mut haben? Und davon können wir vielleicht dann auch was lernen. Ja, was hilft uns dabei? Wenn wir uns die Jünger anschauen, die sich vor dieses Gremium stellen, vor so ein Gerichtstribunal und dann sagen sie, ihr könnt uns hier erzählen, was ihr wollt und ihr könnt uns einsperren und am nächsten Tag, da sind wir schon wieder im Tempel und wir machen weiter. Dann hatten sie offensichtlich eine feste Überzeugung. Und man könnte natürlich sagen, das war alles nur Persönlichkeit. Das waren halt alles besonders mutige Typen. Denen hat das nichts ausgemacht. Aber man muss immer bedenken, da war auch ein Petrus dabei. Und noch wenige Monate vorher hat ihm das sehr wohl etwas ausgemacht, Stellung zu beziehen. Das war dem offensichtlich nicht in die Wiege gelegt, dass er so jemand war, der immer gegen den Strom schwimmen konnte. Irgendetwas muss ihnen dabei geholfen haben, diese feste Überzeugung zu haben. Irgendetwas, was ihnen das so wichtig gemacht hat. Und da sind wir wieder bei der Frage, wofür stehen wir eigentlich ein? Ich habe mal ein Zitat gelesen, ich weiß nicht, wer das gesagt hat, das hieß, erst dann, wenn du widerstehst, dann weißt du, was dich wirklich bewegt. Erst dann, wenn du widerstehst, weißt du, was dich bewegt. Also dann, wenn du bereit bist, für etwas auch Widerspruch einzulegen und zu riskieren, dass nicht automatisch alle Beifall klatschen, dann weißt du, was dich wirklich im Innersten bewegt. Mir persönlich, ich habe es am Anfang schon gesagt, wir müssen ja nicht viel befürchten. Wenn du dich in der Schulklasse outest und sagst, ja, ich gehe da irgendwie sonntags in so einen frommen Verein. Ich kenne das auch noch, das ist nicht schön, wenn der Rest der Klasse das nicht toll findet, aber es geht vorbei und langfristig wird man mit klaren Überzeugungen ja doch auch respektiert. Man bekommt vielleicht auch keinen Beifall, wenn man das in seiner Clique, wo auch immer macht oder wenn man das an der Arbeitsstelle macht. Aber noch müssen wir nicht besonders viel befürchten. Und es kann uns dann vielleicht auch helfen, diese Menschenfurcht ein bisschen zu überwinden. Nicht einfach zu schweigen, wenn die Sprache darauf kommt und zu denken, hoffentlich guckt mich jetzt keiner an und fragt, was ich denn irgendwie dazu denke und was ich denn davon halte. Und vielleicht komme ich irgendwie so wie so ein U-Boot irgendwo da durch und muss mich nicht outen. Dieser Text fordert uns dazu heraus, Stellung zu beziehen für das, was uns im Innersten beschäftigt und vielleicht auch dann mal die Stimme für die zu erheben, für die es sonst keiner tut. Die sonst keinen Fürsprecher haben. Man spricht ja heutzutage manchmal vom sogenannten Gratismut. Also wenn ich mich zu irgendwas bekenne und ein Statement abgebe, wo jeder ohnehin auch sagt, das ist toll, dann ist das nichts Besonderes. Aber mal Stellung zu beziehen, wenn ich weiß, das könnte mich auch etwas kosten, dann sieht die Sache nochmal anders aus. Und genau darum geht es letztlich, zu bekennen, auch wenn nicht alle Beifall klatschen, auch wenn das nicht mehrheitsfähig ist. Wie gesagt, wir müssen keine politische Kampagne für irgendwas starten. Ich glaube nicht, dass das unser Auftrag ist, aber bereit sein zu bekennen, wo es nötig ist. Und das immer in dem Wissen, wir sind aufgerufen, mutig zu sein und von dem zu reden, was uns beschäftigt, aber wir sind auch immer dazu aufgerufen, jedem Menschen in Liebe zu begegnen und das auch in Liebe zu tun. Und beides müssen wir irgendwie zusammenbekommen. Und ich glaube, wo das gelingt, da bekommen wir auch ein positives Profil. Und ich glaube, da besteht auch die berechtigte Hoffnung, dass wir für diese Überzeugung zumindest respektiert werden. Und Menschen, die in der Geschichte ein klares Profil gezeigt hatten, das sind tatsächlich auch die, an die man sich im Nachhinein noch erinnert. Nicht an die, die immer bereit waren, sich wegzuducken. Und weil ich selber eben kein besonders mutiger Mensch bin, würde ich mal sagen, deswegen beeindrucken mich solche Personen und Biografien von Menschen, die das gelebt haben. Und ich habe einfach mal ein regionales Beispiel mitgebracht aus der Bildergalerie in meinem Büro. Diesen Herrn hier, den kennen zumindest viele vom Hörensagen vermutlich noch, weil er ganz hier in der Nähe zumindest eine gewisse Zeit seines Lebens gelebt hat. Paul Schneider war Pfarrer in Hochelheim und Dornholzhausen, also ganz hier um die Ecke, später dann im Hunsrück. Und er bezog Stellung gegen den Einfluss der Nazis in der Kirche. Als die Nazis angefangen haben und wollten der Kirche vorschreiben, wie sie bestimmte Dinge zu sehen hat und sich da reinmischen wollten, da war für ihn der Punkt gekommen zu sagen, hier mache ich nicht mit. Und als der Staat ihm dann gewissermaßen irgendwann Hausverbot für seine Gemeinden erteilte und gesagt hat, du hast diesen Bezirk hier nicht mehr zu betreten, da war das für ihn ein unrechtmäßiger Einfluss des Staates auf seine kirchliche Verantwortung. Und er übertrat das Verbot mit der Konsequenz der Inhaftierung im Konzentrationslager in Buchenwald, die ihn dann später das Leben kostete. Natürlich kann man jetzt im Nachhinein die Frage aufwerfen, war das nötig, über diese Stelle so stur zu sein, an dieser Stelle so stur zu sein? War das mit Blick auf die Familie gut, die da ja auch noch dran hing? Aber vielleicht sind genau diese Überlegungen, dass wir sofort wieder anfangen zu sagen, war das denn nötig, auch wieder Ausdruck unserer Zeit, dass wir am liebsten irgendwie jedem Konflikt aus dem Weg gehen wollen. Und mich hat es sehr beeindruckt, unabhängig von Persönlichkeit, die da sicherlich auch mit reinspielt, dass jemand bereit war, für eine Überzeugung Nachteile in Kauf zu nehmen. Und es hat mich sehr hinterfragt, wäre ich bereit, in solchen Situationen konsequent zu sein? Und jetzt kommen wir nochmal zu der Frage vom Anfang zurück. Was hat den Jüngern, was hat vielleicht auch ihm Kraft dazu gegeben? Wie gesagt, Persönlichkeit, ja, aber das ist sicherlich nicht alles. Was die Jünger überzeugt hat, das war die Erfahrung, dass es da tatsächlich einen lebendigen Gott gibt. Diese Apostel damals, die hatten alle erlebt, dass Gott lebendig ist. Die waren Zeugen der Auferstehung. Die haben erlebt, dass das tatsächlich Realität war, dass es einen lebendigen, mächtigen Gott gibt. Und das hat ihr Leben auf den Kopf gestellt. Und dann haben sie noch diesen Heiligen Geist bekommen, der ihnen noch so den letzten Mut gegeben hat und der ihnen das alles klar gemacht hat. Man könnte auch sagen, sie haben eine größere Autorität kennengelernt. Und weil sie diese große Autorität in ihrem Leben kannten, deswegen brauchten sie keine Angst mehr zu haben vor irgendwelchen kleineren Größen. Sie haben etwas kennengelernt, was ihnen die Angst vor Menschen genommen hat und auch die Abhängigkeit von Menschen, die Beziehung zu diesem heiligen und lebendigen Gott. Und ich glaube, im Kern geht es an der Stelle um diese Beziehungsfrage. Ob wir eine Beziehung zu diesem Gott haben, an den wir glauben, ob wir diesen Gott kennen, ob wir mit ihm leben. Und dann wissen wir haben eine Autorität auf unserer Seite. Und die macht unsere Identität eben nicht davon abhängig, was andere Menschen sagen. Wenn ich weiß, mein Leben hängt an dem, was Gott über mich sagt und nicht an dem, was andere Menschen über mich sagen, ob die mich gerade toll finden oder ob die mich nicht toll finden, ich lebe von dem, was Gott über mich sagt. Nicht meine Leistung, nicht meine Performance ist irgendwie das, was zählt, dann gibt mir das eine Kraftquelle. Und ich würde sagen, natürlich kann das im gewissen Sinn auch ohne Gott gehen. Ich kann auch anders einigermaßen gefestigte Identität finden, aber Gott schenkt mir das definitiv, dass ich nicht mehr abhängig bin von anderen Menschen, dass ich weiß, es gibt eine größere und lebendige Realität. Genau das haben die Jünger erlebt. Man kann auch sagen, sie haben gelernt, vor Gott zu knien und deshalb konnten sie auch vor anderen Menschen gerade stehen. Und es gibt eine Menge Sachen, für die wir heute natürlich sagen können, dafür will ich gerade stehen. Aber das, was Gott uns schenkt und gibt, das ist etwas mit Ewigkeitsperspektive, wo er sagt, das behält seinen Wert nicht nur in diesem Leben, sondern auch darüber hinaus. Und da, wo wir uns von ihm abhängig machen, wo wir uns eng an Gott halten und uns nicht mehr abhängig machen davon, ob jetzt andere Leute uns gerade toll finden, ob wir beliebt sind oder nicht, da mag das auf den ersten Blick mühsam sein, aber es ist ja auch befreiend, weil ich eben nicht immer schielen muss, was sagen jetzt gerade die Leute, was denken die Leute. Die enge Bindung an Gott, sie macht mich frei davon. Und letztlich ist das, womit ich auch diese Predigt enden möchte, dass wir als Gemeinde in dieser Identität wachsen. Es geht mir nicht darum, jetzt aufzurufen, seine Meinung in jeder passenden und unpassenden Situation kundzutun, aber stark zu werden in diesem Wissen, wir können mit diesem Gott leben und wir wollen darin fest gegründet sein. Und wir sind nicht Zeugen der Auferstehung, aber wir können uns gegenseitig darin stärken und ermutigen, dass dieser Gott tatsächlich eine lebendige Realität ist, mit dem wir leben können. Wir können gemeinsam in dieser Identität wachsen. Und ja, das ist ein Kampf. Das geht dann nicht automatisch leicht, dass man sagen kann, ich kriege einmal diesen Mut geschenkt und dann ist es kein Problem mehr. Wie gesagt, Petrus wusste das selber, dass das nicht automatisch geht und viele von uns wissen das, ich weiß das auch. Wir müssen immer wieder neu darin wachsen, uns darin ermutigen und den Blick darauf schärfen. Wie gesagt, noch ist das alles harmlos und das ist vielleicht aber auch für uns mal der ganz konkrete Testfall oder für dich der ganz konkrete Testfall, in welchem Bereich könnte es für dich dran sein, das U-Boot-Dasein mal zu verlassen und mal so aufzutauchen und zu sagen, und dafür stehe ich. das kann ganz unterschiedlich sein, aber vielleicht gibt es diesen einen Bereich, dieses eine Umfeld von Personen, wo du sagst, da habe ich mich bisher immer sehr zurückgehalten mit dem, was mich in meinem Glauben beschäftigt. Aber ich möchte das im Hinterkopf behalten. Meine höchste Loyalität soll diesem Gott gelten. Ich möchte einfach Mut machen zum positiven, aber klaren Bekennen. Wie gesagt, nicht jeder Hügel, längst nicht jeder Hügel ist es wert, darauf zu sterben. Platt gesagt könnte man auch sagen, wir müssen nicht zu allem unseren Senf geben, das ist ja auch gut so. Aber wo es darum geht, von Gott zu reden und für ihn einzustehen, da geht es um was ganz Zentrales. Und es ist mein Wunsch, dass wir so eine Gemeinde werden, die sich eng an Gott hält und die dann in der Liebe zu Menschen klar ist und die ein Profil hat und deshalb hier in unserer Stadt auch Spuren hinterlässt. Amen.